ARD.
Gewässer in der Natur ziehen bei gutem Wetter viele Badegäste an. Doch vor allem Blaualgen sind zunehmend ein Problem. Cyanobakterien, die sich gerade bei Hitze rasant ausbreiten. Regelmäßig sperren deutsche Behörden Badeseen und regelmäßig kontrollieren Mitarbeitende der Städte und Gemeinden die Wasserqualität, zum Beispiel auch im Osten von Hamburg.
Wir sind jetzt hier am Oegendorfer See, ein großer See mitten in der Stadt, eine große Wiese hier. Sie haben jetzt eine Warthose an mit Gummistiefeln und eine Rettungsweste. Was machen Sie jetzt hier?
Wir machen Wasserproben, damit die Badenden dann unbedenklich das Wasser benutzen können. Und wir gucken als erstes, wie ist die Außenfläche? Gibt es Verunreinigungen? Das alles prüfen wir. Und dann gehe ich ins Wasser und entnehme Proben.
In Deutschland gibt es rund 2300 Gewässer, die in der Liste der EU-Badegewässer aufgeführt sind. Wie wird das in Zukunft aussehen, wenn Hitze und Trockenheit im Sommer zunehmen? Was passiert mit den Badegewässern und dem Ökosystem See? Und vor allem, wie entwickeln sich die Bakterien in den Gewässern? Mein Name ist Marco Pauli.
IQ. Wissenschaft und Forschung.
Ich habe mich an einen in der EU-Liste geführten Badesee in Hamburg begeben, um zunächst einmal zu verstehen, wie die Gewässerqualität überhaupt festgestellt wird.
Die größten Probleme, sind das die Blaualgen oder gibt es da noch andere Stoffe, die Probleme?
Nein, die Cyanobakterien, das ist mit eine der größten Gruppe, allerdings auch Fäkalien. Wir haben hier viele Wildvögel, wir haben eben auch Hunde und wir untersuchen noch nach Escherichia coli und Staphylococcus aureus.
Eika Meyer-Bohl ist die Abteilungsleiterin der Gesundheitsaufsicht des Bezirks Hamburg-Mitte. Sie will die Wasserqualität des Sees im Labor überprüfen lassen, im Institut für Hygiene und Umwelt. Während Kolibakterien und Enterokokken Indikatoren für fäkale Verunreinigungen sind, sind Cyanobakterien ein natürlicher Bestandteil von Gewässern. Manche Arten dieser Bakteriengruppe haben einen grün-blauen Farbstoff. Daher werden sie landläufig als Blaualgen bezeichnet, auch wenn sie biologisch keine Algen sind. Sie mögen die Hitze, dann können sie sich stark vermehren. Sichtbar dann im Wasser als blaugrüne Schlierenteppiche. Einige Blaualgenarten können giftige Stoffe produzieren und das macht sie so gefährlich für Badende.
Blaualgen oder Cyanobakterien und ihre Toxine kommen ja eigentlich überall vor. Da, wo Licht und Wasser ist. Die Konzentration macht's. Und gefährlich wird's dann, wenn die Konzentration sich erhöht, vor allen Dingen für Kinder und für Hunde. Weil Kinder, wenn sie schwimmen lernen, schlucken ja doch wesentlich mehr Wasser oder Hunde nutzen es als Trinkstelle.
Bestimmte Arten dieser Bakterien können Toxine produzieren, also bestimmte Giftstoffe, die zum Beispiel Hautreizungen hervorrufen können.
Alexandra Schmidt ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Umweltbundesamt und kennt sich mit sogenannten mikrobiologischen Risiken aus, also mit möglichen Gefahren, die von Bakterien ausgehen. Sie können Übelkeit auslösen, Erbrechen, Durchfall, Glieder- oder Ohrenschmerzen, Bindehautentzündungen oder Atemwegserkrankungen.
Andererseits kann so ein massenhaftes Auftreten die Sichttiefe stark beeinträchtigen und im Notfall eine Wasserrettung deutlich erschweren. Es gibt da übrigens so eine Faustregel, die man selber anwenden kann im Umgang mit Cyanobakterien. Wenn man knietief im Wasser steht und seine Füße nicht mehr sehen kann, dann sollte man dort nicht unbedingt baden gehen.
Die Ergebnisse der Proben vom Oegendorfer See und anderer Badegewässer in Deutschland landen auch beim Umweltbundesamt, das die Qualität gemäß der EU-Badegewässerrichtlinie überwacht und regelmäßig Berichte dazu veröffentlicht. Alle Badegewässer, die unter die EU-Badegewässerrichtlinie fallen, müssen regelmäßig beprobt werden, in der Regel mindestens viermal pro Saison. 2024 wurden 96% der Badegewässer hierzulande mit gut oder sogar ausgezeichnet bewertet.
Lediglich 9 Badegewässer bei uns in Deutschland von den 2300 wurden mit mangelhaft bewertet.
Die Qualität wird über sogenannte Indikatororganismen bestimmt. In der EU-Badegewässerrichtlinie sind das E. coli-Bakterien und intestinale Enterokokken. Für sie existieren genaue Grenzwerte, für Cyanobakterien dagegen nicht, da die toxische Wirkung stark variiert und schwer vorherzusagen ist. Stattdessen wird die Wasserqualität anhand anderer Parameter wie Sichttiefe und der Anwesenheit von Wasserblüten beurteilt. Seen, Flüsse, Meeresstrände, alle 22.000 EU-gelisteten Badegewässer werden so überprüft.
Seit 1991 bis 2019 hat sich der Anteil der Badegewässer, die mit der besten Note, also ausgezeichnet, bewertet wurden, von 53 auf 85% erhöht. Und bewegt sich oder bleibt seitdem auf diesem hohen Niveau. Das heißt, dass 8 von 10 europäischen Badegewässern eine ausgezeichnete hygienische Badegewässerqualität haben.
Hygiene bedeutet wenige Bakterien. Dieser deutliche Qualitätsanstieg bezogen auf die Hygiene ist vor allem auf die 1991 eingeführte Wasserrahmenrichtlinie zurückzuführen, mit der es zur EU-weiten Verpflichtung wurde, dass Abwässer erst behandelt werden müssen, bevor sie wieder in den Wasserkreislauf zurückgeführt werden. Dass die Badegewässerqualität ausgezeichnet ist, besagt nicht, dass sich die Gewässer auch sonst in hervorragendem Zustand befinden würden. Für ihre Eigenschaft als Badegewässer werden nur die genannten mikrobiologischen Parameter herangezogen. Der ökologische Zustand, bei dem es hauptsächlich um die Biologie, um die Zusammensetzung der Lebensgemeinschaft im Gewässer geht, wird damit nicht erfasst.
Also gerade einmal 10% unserer Flüsse, Seen und Küstengewässer weisen einen guten ökologischen Zustand auf.
Das bedeutet, die Hygiene ist meistens in Ordnung, aber eben nur dank der Kläranlagen. Doch Fakt ist eben auch, das Ökosystem See kippt zunehmend. Laut Umweltbundesamt ist das ökologische Gleichgewicht vieler Seen in Deutschland durch zu hohe Nährstoffeinträge, die Nutzung der Ufer und die Auswirkungen des Klimawandels bedroht. Ihr ökologischer Zustand wird anhand der Grenzwerte der EU-Wasserrahmenrichtlinie ermittelt. Dazu zählen Parameter wie zum Beispiel die Artenzusammensetzung von Pflanzen und Tieren, die Nährstoffkonzentrationen und die Sichttiefe. Wo bestimmte Bakterienarten florieren, gehen dafür manche Pflanzen- und Tierarten zugrunde. Am Öjendorfer See macht sich Eika Meyer-Bohe gleich auf den Weg ins Wasser. Am Arm einen Eimer, in der Hand ein steriles Gerät, das erst im Wasser und kurz vor der Probenentnahme geöffnet wird.
Ich nehme ein Messgerät mit, zu dem ich zum einen den pH-Wert des Wassers messe und zum anderen die Wassertemperatur. Das ist eine Sonde, die lasse ich eben im See ins Wasser. Und ich gehe über Hüfthöhe ins Wasser, drum auch die Warthose und drum auch die Rettungsweste. Dann habe ich möglichst gute Werte.
Da die Wasserschichten am Ufer durch äußere Einflüsse wie Luft, Licht oder Verunreinigungen verfälscht sein können, ist es nötig, mindestens knietief ins Wasser zu gehen, um verlässliche Werte zu erhalten.
Ja. Frau Meyer-Bohe geht jetzt ins Wasser. Zum Glück sind die Gummistiefel direkt an der Hose befestigt.
Sie ruft ihrer Kollegin zu, was direkt im Wasser festgestellt wird. Der pH-Wert und die Temperatur.
Arschkalt.
Auch der wahrgenommene Geruch und die optischen Eindrücke spielen eine Rolle bei der Bewertung. Zurück an Land zeigt sich Eika Meyer-Bohe damit zufrieden.
Wir haben eine klare Sichttiefe von über einem Meter und der See riecht nicht und ist gut.
Und dass der so gut ist, also das ist ja, Sie hatten ja erzählt, das ist ein Baggersee eigentlich, der hat aber, der bekommt noch Frische von woanders her.
Ja, ne? Dieser See ist ja künstlich angelegt, war wohl in den 20er Jahren, war das noch Ackerfläche und dann Mitte der 20er Jahre hat man Kies und Sand abgetragen, um die Horner Marsch zu erhöhen und dort wohl auch einen Wohnungsbau zu haben. Und ich glaube, nach dem Zweiten Weltkrieg wurden dann der Reste des Schutz von den Häusern, die zerstört wurden, hier eingelagert und dann wurde es geflutet. Und dann hat man gemerkt, dass es vielleicht ganz gut ist, den Schlemer Bach, der hier anschließt, durchzustoßen. Und der sorgt für den Frischwasseraustausch.
Ah, das hat man künstlich gemacht.
Das hat man künstlich gemacht. Man schätzt, so alle 30 Tage ist der Wasseraustausch da. So, aber genau wissen tut man es nicht. Das bedeutet auch, dass dieser See eigentlich in der Regel eine gute Qualität hat.
Es gibt Seen, die in Grundwasser geschweißt sind, wo das sehr langsam geschieht. Es gibt Seen, die eben in einem Flusssystem sind. Da wird das Wasser natürlich sehr schnell ausgetauscht. Das macht eben auch diese deutschlandweite Vorhersage sehr schwierig, weil eben wirklich jeder See sein eigenes System ist.
Robert Schwefel beschäftigt sich in einer Forschungsgruppe am Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei damit, ein Messsystem zu entwickeln, mit dem beobachtet und quantifiziert werden kann, wie sich speziell die Seen im Zuge des Klimawandels verändern könnten.
Ein Problem generell zum Klimamonitoring in Seen ist, dass eben jeder See sehr verschieden ist. Und in der Atmosphäre ist ja alles sehr gut durchmischt. Da kann man relativ einfach das auf große Skalen noch upscalen. Aber wenn man wissen will, wie sich die Seen in Deutschland entwickeln, dann muss man erstmal sich klar werden, welche Seen sind überhaupt repräsentativ für Gesamtdeutschland.
Um Aussagen treffen zu können, haben die Forschenden Kriterien zur Auswahl von Seen für ein repräsentatives Klimamonitoring ermittelt. Da ist zunächst die geografische Lage. Die Seen im Süden zeichnen sich durch klares, kaltes Wasser und eine oft felsige Umgebung aus, während norddeutsche Seen meist flacher, aber nährstoffreicher sind, mit einer üppigeren Vegetation und oft sandigen Ufern. Vom norddeutschen Tiefland bis zu den Alpen soll daher aufgrund dieser Vielfalt in jeder geografischen Großregion mindestens ein Gewässer gemonitort werden. Das ist ein Kriterium.
Das zweite ist der Nährstoffgehalt, also der trophische Zustand. Also wir wollten Seen haben, die hohe Nährstoffbelastung haben, noch welche mit niedrigen.
Nährstoffbelastung, vor allem durch Stickstoff und Phosphor, dafür verantwortlich ist meist der Mensch. Die Landnutzung rund um die Seen ist entscheidend für den ökologischen Zustand wie auch für ihre Qualität als Badegewässer. Abwässer aus der Landwirtschaft bringen Düngemittel und eben eine höhere Nährstoffbelastung.
Die Kläranlagen sind schon relativ gut in Deutschland, also da kommt nichts mehr rein. Aber über das Umland gelangen eben immer noch Phosphor und Stickstoff in die Seen. Und das wird dann eben verbraucht und umgesetzt. Und das verbraucht dann eben den Sauerstoff.
Sauerstoff, den Fische und andere Organismen dann nicht mehr nutzen können, den sie aber brauchen, um zu überleben. Cyanobakterien dagegen gedeihen durch die zusätzlichen Nährstoffe besonders gut und brauchen nicht unbedingt Sauerstoff. Als drittes Kriterium sollen Seen mit unterschiedlichen Tiefen gemonitort werden. Denn auch hier können sich Unterschiede in der Reaktion der Seen auf den Klimawandel ergeben. Flache Gewässer erwärmen sich schneller und gleichmäßiger, wodurch sich Bakterien stärker vermehren können. Andererseits erfolgt in ihnen häufiger als in tiefen Seen eine Durchmischung des Wassers, wodurch der Sauerstoffgehalt tendenziell stabiler bleibt. Trockenheit dagegen bedeutet in flacheren Gewässern einen schnelleren Wasserverlust, wodurch sich die Konzentration von Schadstoffen erhöhen kann. Und als vierter Punkt werden Seen weiter beobachtet, für die schon Daten vorliegen. Denn aus diesen lässt sich dann eine Entwicklung über einen längeren Zeitraum ablesen.
Da haben wir Ergebnisse von 50 Seen in Gesamtdeutschland für die Jahre 1990 bis 2020 angeschaut. Und da hat man eben einen relativ deutlichen Anstieg der Oberflächentemperatur gesehen. Also die Oberflächentemperatur erhöht sich ungefähr ein halbes Grad alle 10 Jahre. Gut, klingt jetzt erstmal wenig, aber wenn man eben in 100 Jahren wären das dann 5 Grad, also das ist dann schon sehr deutlich. Das Interessante ist, dass sich die Erwärmung eigentlich nur an der Oberfläche abspielt. Also die Tiefenwassertemperaturen bleiben relativ konstant.
Doch die Erwärmung des Oberflächenwassers schreitet voran. Von allen deutschen Seen, die die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bislang untersuchen. Darin sind sie sich einig. Das führt dazu, dass das Wasser sich in 2 Schichten teilt, die sich nur schwer mischen. Das gilt vor allem für tiefere Seen. Je wärmer die Decke oben wird, desto schwerer fällt die Durchmischung.
Und das führt dazu, dass der Sauerstoff in den tieferen Bereichen auch abnimmt. Es gibt keinen Gasaustausch mehr mit der Oberfläche. Dann die Organismen leben ja immer noch im tiefen Wasser und verbrauchen den Sauerstoff. Und das führt dazu, dass eben die Sauerstoffbedingungen ein bisschen schlechter werden. Es gibt größere Bereiche in den Seen, die überhaupt keinen Sauerstoff mehr haben oder nur noch wenig. Und das wird sich mit der Zukunft dann wahrscheinlich auch noch verschlimmern.
Welche Folgen das haben kann, war 2024 zum Beispiel am Ahrensee in Sachsen-Anhalt zu sehen.
Da hat man sehr viele tote Fische beobachtet, die ans Ufer gespült wurden. Und es war ziemlich klar, dass das eben daran lag, dass ein großer Bereich vom See schon sauerstofffrei war. Und vor allem die Jungfische irgendwie durch diesen sauerstofffreien Bereich geschwommen sind und dann sehr geschwächt wurden. Also es sind nicht direkt erstickt, aber dann wurden sie anfälliger für Krankheitserreger und sind gestorben.
Der Lebensraum für die Wasserlebewesen verengt sich.
Vor allem für Fische, die kaltes Wasser mögen, das ist kritisch. Also die haben dann quasi, wenn sie nach unten schwimmen, wenig Sauerstoff. Wenn sie nach oben schwimmen, das ist zu warm. Das heißt, der Lebensraum wird immer kleiner.
Robert Schwefel betont, dass schlechte Sauerstoffzustände nicht allein vom Klima, sondern auch stark von der Landnutzung rund um den See abhängen. Also davon, wie viele Nährstoffe durch den Menschen in den See gelangen. Ein Faktor, der sich auch stark auf die Bakterien im Wasser auswirkt. Im ersten Schritt verursachen Düngemittel zunächst ein stärkeres Algenwachstum. Algen, ganz eigene Organismen, die Photosynthese betreiben, tagsüber Sauerstoff produzieren, aber nachts auch verbrauchen. Bei einer Algenblüte kann also trotzdem irgendwann ein Sauerstoffmangel im See entstehen. Der Sauerstoffgehalt reduziert sich weiter, wenn Algen absterben. Sie werden im tiefen Wasser von Bakterien und anderen Mikroorganismen abgebaut, was wiederum Sauerstoff bindet. Wenn zusätzlich die Temperaturunterschiede zwischen den oberen und unteren Wasserschichten in wärmeren Sommermonaten andauern, kommt immer weniger Sauerstoff in den See und die Cyanobakterien gedeihen.
Und gerade diese Blaualgen, die eben auch diese toxischen Substanzen bilden, die mögen es sehr, wenn die Gewässer warm sind und wenig durchmischen. Das heißt, das sind dann eigentlich ideale Bedingungen für Blaualgen. Und da steigt eben das Risiko auch für Badegewässer.
Eine weitere Folge von anhaltender Hitze und Trockenheit sind sinkende Wasserpegel. Und wenn weniger Wasser im See ist, verstärken sich die mikrobiellen Belastungen.
Die Niederschläge werden verschieden in manchen Bereichen von Deutschland. Und im Sommer verdunstet mehr Wasser. Das heißt, die Pegel von den Seen könnten tendenziell sinken. Also gerade bei kleineren Badegewässern, wenn da sehr viele Badegäste drin sind, das ist, der Wasserstand ist sehr niedrig, dann können die Belastungen natürlich auch höher werden, die Schadstoffe.
Von längeren Dürreperioden werden dann nicht nur die kleinen Badegewässer betroffen sein, sondern auch die, die mit ihnen zusammenhängen. Alexandra Schmidt vom Umweltbundesamt.
Wenn Gewässer trocken fallen, besonders Bäche und kleine Flüsse, dann kann das zum Beispiel die Frischwasserzufuhr für Seen und Talsperren beeinträchtigen. Bis dahin gehen, dass diese Frischwasserzufuhr fehlt.
Auch Starkregenereignisse haben einen Effekt auf die Gewässer. Die Europäische Umweltagentur hat das untersucht anhand der Daten aller etwa 22.000 Badegewässer in Europa und der Messwerte der Wasserproben. Dafür haben Forschende diese Daten mit Wetterdaten abgeglichen.
Und was man gesehen hat, war, dass die Wahrscheinlichkeit einer schlechten hygienischen Wasserqualität höher ist, wenn es innerhalb von 3 Tagen davor stark geregnet hat. Das ist jetzt an sich erstmal keine großartige Erkenntnis, denn Starkregen bringt erhöhten Oberflächenabfluss mit sich. Teilweise fließt auch ungeklärtes Abwasser in die Flüsse, wenn die Kanalisation, die Kläranlagen von vielem Wasser überlastet sind. Aber wenn man das zusammennimmt mit der Vorhersage, dass diese Starkregenereignisse zukünftig häufiger auftreten werden, dann hat das sicherlich einen Einfluss auf die hygienische Qualität der Badegewässer, ja.
Die Weltorganisation für Meteorologie prognostiziert bis zum Jahr 2030 mehr extreme Wetterereignisse und weitere Hitzerekorde. Eine Folge des menschengemachten Klimawandels. Das dabei wärmer werdende Oberflächenwasser bedeutet nicht nur, dass sich Cyano- und Kolibakterien vermehren, es schafft auch gute Bedingungen für neue Mikroorganismen.
Ein Beispiel wäre da Negleria fowleri. Das ist eine Amöbe, die im Süßwasser lebt und beim Menschen schwere Hirnhautentzündungen verursachen kann. Allerdings benötigt diese Amöbe Wassertemperaturen von über 30 Grad und daher ist sie aktuell eher noch in den Tropen und Subtropen zu verorten. Aber man beobachtet aktuell zum Beispiel in den USA, dass diese Amöbe durch die Klimaveränderungen dort langsam weiter in den Norden und Westen wandert.
Auch die Strände von Nord- und Ostsee zählen zu den EU-gelisteten Badegewässern. Wer sich erhofft, in den Wellen und der Weite des Meeres vor mikrobiellen Belastungen verschont zu bleiben, wird enttäuscht. Auf dem Vormarsch sind dort etwa Vibrionen, Bakterien, die salzhaltiges Wasser benötigen und warmes Wasser mögen. Vibrionen können schwere Infektionen auslösen, Lebensmittelvergiftungen etwa, wenn man infizierte Meerestiere verspeist. Alexandra Schmidt.
Können aber auch schwere Wundinfektionen und Ohreninfektionen verursachen. Und bei Menschen mit geschwächtem Immunsystem können solche schweren Infektionen dann auch tödlich enden. Das passiert selten, aber es kommt vor. Neben dem Salzgehalt sind aber auch die Wassertemperaturen für die Vermehrung von Vibrionen wichtig. Deshalb treten erhöhte Konzentrationen vor allen Dingen in den Sommermonaten in der Ostsee auf, nämlich dann, wenn sich das Wasser über 18 bis 20 Grad erwärmt hat. Die Ostsee ist eines der Meere, das sich global gesehen am stärksten erwärmt mit dem Klimawandel. Man muss also davon ausgehen, dass die Bakterienlast mit Vibrionen sich auch dahingehend verstärken wird.
Seen mit einem schnelleren Wasseraustausch sind tendenziell widerstandsfähiger gegenüber den Auswirkungen der Hitze und des Klimawandels als solche, die hauptsächlich durch Grundwasser gespeist werden, da frisches Wasser schneller nachgeführt wird. Seen, die mehrere Grundwasserzuflüsse haben, können sich aber auch als sehr resilient zeigen. Jeder See ist sein eigenes System, deshalb lassen sich keine grundsätzlichen Aussagen treffen.
Pauschalisieren kann man es jetzt wirklich nicht. Also ich bin auch immer vorsichtig, das zu dramatisch zu schildern. Also Seen sind schon relativ resilient. Also im Vergleich zu anderen Systemen, zum Beispiel Gletschern oder so. Aber Klimawandel hat definitiv Auswirkungen auf die Seen.
Und die zeigen sich in den Ergebnissen der Überwachung der Badegewässer, zu der die Bundesländer verpflichtet sind. Deshalb ist es wichtig, dass Wissenschaftlerinnen wie Eika Meyer-Bohe von der Gesundheitsaufsicht Hamburg regelmäßig Badegewässer beproben.
Ich glaube, es vermittelt auch deine Sicherheit. Also die Stadt kümmert sich. Ja. Und ich glaube, auch für jeden Einzelnen ist es sehr wichtig zu wissen, ich gehe da baden. Kann ich das mit gutem Gewissen oder nicht?
Jedes Bundesland stellt online eine Badegewässerkarte bereit, in der jeder die Ergebnisse der letzten Proben nachlesen kann.